Jesus, wir danken dir, dass wir dich so anbeten können. Dass wir vor dir stehen können, Herr, und deine Freundschaft geniessen. Danke, Herr, dass wir dich erheben dürfen und uns beugen und gleichzeitig so gross in deinem Reich sein, wenn wir deine Söhne und Töchter, deine Kinder sind. Wir danken dir dafür. Wir ehren dich. Wir beten dich an. Amen. Und wir danken dem Worship-Team und allen, die im Hintergrund arbeiten, dass der Morgen, ja. Christian, ist das Wasser? Es gibt so viele, die am Morgen immer im Hintergrund arbeiten und einfach es möglich machen, dass ich am Livestream mitschauen kann und dass ich da vorne gehen kann und es einfach geniessen kann, euch anzupredigen. Ich finde das alles nicht selbstverständlich. Und wenn man dann noch einen Maskenfussel verschluckt und eine Frau hat, die im Wasser reicht, perfekt. Mein Name ist René Hillen. Ich begrüße euch auch ganz herzlich zu dieser Predigt jetzt. Ich bin Pastor von dieser Gemeinde und freue mich, dass ihr da seid und ihr im Livestream dabei seid. Und ich freue mich riesig, dass ich euch von der FCG auch noch anpredigen darf. Wir sind in einer langen Reihe unterwegs vom Römerbrief und heute machen wir den Finish. Heute schliessen wir die Reihe ab und jetzt versuche ich euch einfach trainieren zu nehmen. Ich meine, ihr könnt den Römerbrief in- und auswendig, ist alles klar. Versteht das? So, ich komme gut drin, kein Problem für euch, ich weiß. Ich habe zwei Versen zum Mittelpunkt gemacht von dieser Predigt heute Morgen. Das ist aber ganz sicher nicht das Richtige. Ich glaube, das ist es auch nicht. Das ist die falsche Folie. ich gebe dir noch ein bisschen Zeit. Ich lese es einfach vor. Hören kann man ja, oder? Lesen können Sie nachher, wenn sie dann hier eingeblendet wird. Der Predigtext ist aus dem Römerbrief, Kapitel 14, Verse 17 bis 19. Eigentlich ist das ganze Kapitel, aber die zwei Verse habe ich rausgenommen. Und in meiner Bibel tönt das etwa so: Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und bei den Menschen geachtet. Darum lasst uns dem nachstreben, was zum Frieden dient und zur Erbauung untereinander. Die zwei Verse sind Teil von einer langen Abhandlung von Paulus über die Haltung vom Leben der Christen in der Gemeinde, vom Zusammenleben. Und er hat das 14. Kapitel, das ist ja kurz bevor er eigentlich auch den Römerbrief abschließt. Er hat das dort hergesetzt, weil er eine ganze Reihe von Schwierigkeiten oder von Auseinandersetzungen oder Herausforderungen bearbeitet, die ihm jeweils zu Ohren gekommen sind von diesem Ort. Und angefangen hat er im Römerbrief mit dem riesen Thema, wer ist eigentlich gerecht vor Gott? Wer kann bestehen vor Gott? Wie ist es um die Welt bestellt? Wie ist es um die Menschen bestellt? Und dann zeigt er das schön wunderbar theologisch auf, wie man zu Gott finden kann, wie man gerecht werden kann, wie man von der Sünde befreit werden kann, was für eine Rolle Jesus dort spielt, was der Glaube für eine Rolle spielt und dass man ein neues Leben bekommt im Heiligen Geist. Das sind all die Kapitel vorher, wie es ums Volk der Juden steht und um Christen und das Verhältnis zueinander. Und dann redet er noch darüber, er geht wirklich in Detail, wie wir das Verhältnis zum Staat haben, zu der Obrigkeit, dass wir folgen unserer Regierung zum Beispiel und dass wir nichts schuldig bleiben sollen. Also er geht noch zu den Finanzen über, wie wir mit Finanzen umgehen sollen. Ist ein fetter Brief dort drüben. Und dann sagt er, wir sind alle einander nur eins schuldig, nämlich einander zu lieben, wie Jesus uns geliebt hat. Und dann kommt er da rein, in das 14. Kapitel, kurz vor seinem Schluss vom Römerbrief. Und jetzt redet er da davon, es geht ihm immer um die Gemeinschaft der Christen in Rom. Und um das nochmal in Erinnerung zu rufen, die Gemeinschaft hat aus aus Menschen bestanden, aus zusammengewürfelten Nationen, zusammengewürfelten Kulturen und Hintergründen. Das sind Juden gewesen, die sich zu Jesus bekehrt haben und neu in der christlichen Gemeinschaft sich haben müssen zurechtfinden. Das sind Römer gewesen, das sind Griechen gewesen, die komplett andere Kulturen und Hintergründe hatten. Und wenn man das so sich vorstellt, oder? Wenn man nur schon ein bisschen zu uns schaut, wenn so unterschiedliche Leute auf einmal sich in der Kirche anfangen zu bewegen, was man so denkt, was sind das für Vögel, oder? Was sind das für Leute, die was machen die für komische Sachen? Wir können uns das vorstellen, wie die unterschiedlichen Kulturen Spannungen einfach haben müssen auslösen. Und die Hintergründe und wie man denkt und wie man glaubt und wie man richtig glaubt. Und genau das ist die Herausforderung, was jetzt der Paulus anspricht. Und er sagt, zum Beispiel im Vers 1 und 2 von Römer 14, nehmt den an, der im Glauben schwach ist und streitet nicht mit ihm. Ah, Halleluja, du hast es. Während der und streitet nicht mit ihm über unterschiedliche Meinungen. Während der eine zum Beispiel glaubt, er dürfe alles essen, verzichtet ein anderer auf Fleisch, weil sein Gewissen es ihm verbietet. Wer meint, er dürfe alles essen, soll nicht auf den herabsehen, der nicht alles isst. Und wer bestimmte Speisen meidet, soll den nicht verurteilen, der alles isst, denn Gott hat ihn angenommen. Ich habe wirklich einen Fussel von der Maske verschluckt. Schön ecklig. Also, salopp gesagt, ist das ein Konflikt zwischen Vegetarier und Fleischesser. Und das haben wir heute auch. Aber es ist spezifisch darum gegangen, dass damals, wenn man unter den Römern gegessen hat, Fleisch gegessen hat, dann hat man vor allem Götzenopferfleisch gegessen. Fleischessen ist so ein kultureller Anlass gewesen, wo man seinem Gott Ehre hat gegeben. Und wenn jetzt römische Christen in ihren Familien, die Heimen und überall bei Freunden und Kollegen mitgegessen haben, haben andere Christen sie kritisiert wegen dem, weil sie das nicht haben können, Götzenopferfleisch essen. Und die sind frei gewesen darin und haben das können. Und das hat die Spannungen erzeugt. Die haben gesagt, du glaubst nicht richtig. Du tust dich da eins machen mit den Götzen. Und dann hat es den Konflikt gegeben, dass die einen den Sonntag heilig gehalten haben und noch irgendwelche andere Feste, die für sie wichtig waren, und die anderen nicht. Weil sie sich frei gefühlt haben drinnen. Und schon ist das nächste Gestürm losgegangen. Du glaubst nicht recht, weil du nicht schaust, dass du all die Viertigen, denen wir traditionell als Juden erzogen sind, wurden sie einzuhalten, weil du sie nicht mehr einhaltest. Und das hat einfach in dieser Auseinandersetzung. Weil die griechischen und römischen Christen, die haben ja die Traditionen nicht gehabt von den Judenchristen. Die haben die Prägungen nicht gehabt, die haben die Geschichte nicht gehabt, die haben das Verständnis nicht gehabt. Die haben nicht können nachvollziehen, dass es Teil Leute gibt, Teil Christen gibt, die in dieser Befreiung, die Christus hat gebracht, so ein Problem haben auf einmal mit einem Viertig. Und diese Sachen sind für uns heutzutage praktisch keine Diskussion mehr wert. Oder? Also ich habe niemand von euch jemals erlebt, darüber diskutieren, wegen diesen altjüdischen Fest, dass man die noch einhalten müsste, Gott sei Dank nicht. So, aus Essen, also wenn es ums Essen geht, um das, was ein Christ darf essen oder nicht, dann erlebe ich auch keine Diskussionen. Das wird heute nicht mehr als entscheidende Glaubensfrage diskutiert. Wenn wir diskutieren über das Essen heutzutage, reden wir meistens über Gesundheit, über politische Sachen oder über Nachhaltigkeit, über das Tierwohl. Wir diskutieren nicht mehr, du glaubst nicht recht, weil du in diesen Sachen. Aber in dieser Gemeinde in Rom ist offensichtlich nicht nur diskutiert worden, sondern es ist gestritten worden und es haben sich die Fronten verhärtet. Und die einen haben eine Bezeichnung für die anderen gefunden, die der Paulus hat aufgenommen. Die Starken haben über die Schwachen gesagt, das sind Schwache. Die nicht wirklich frei sind, sind schwach. Und ich kann mir vorstellen, wie die Schwachen gesagt haben, ja, die Starken fühlen sich stark. Oder die meinen, sie sind stark. Aber eigentlich sind sie schwach. Also ist das hin und her gegangen. Und das hat eine Gefahr ausgelöst. Ich kann mir vorstellen, wie, also ich habe das auch schon erlebt, wie gewisse Glaubensfragen auf einmal Fronten aufbauen, wo man dann wie unversöhnlich einander gegenübersteht. Und jetzt stellt man sich das in einer Gemeinde vor. Jetzt stellen wir uns das einmal da vor. Was passiert, wenn man unversöhnlich Fronten baut, bildet und sagt, der glaubt nicht recht und der Sepp glaubt nicht recht. Oder das ist eine Pumpe, das ist eine Flasche, das ist ein Schwacher, der hat keine Ahnung, der kommt nicht raus. Aber genau um das geht es eigentlich da. In dieser Auseinandersetzung passiert etwas, was Paulus Angst macht und was ihn dazu bringt, das in den Brief hineinzubringen. Nämlich, dass in diesem Streit und in diesen Positionen gemeint sich auseinanderlebt. Und das ist das Schlimmste, was einer Kirche passieren kann. Und das ist der grösste Sieg, den der Fink feiern kann. Und ich glaube, dass wenn man an einem gewissen Punkt ankommt, wo man nicht mehr miteinander redet, wo man nicht mehr miteinander das Abendmahl feiern will, weil der andere da ist, oder der Seb, der ja nicht recht glaubt, dann schafft man es auch nicht mehr in Einheit zu beten und man fängt sich an, zurückzuziehen. Und der Paulus will das auf jeden Fall verhindern, weil das ist Kern vom geistlichen Leben von uns. Das ist Kern von Beziehung zu Gott. Die Frage vom Essen und vom Trinken ist echt ein Randthema, sagt er. Aber die Frage von der Gemeinschaft berührt den Kern von der Existenz von der christlichen Kirche. Und zwar, ob es eine Ortsgemeinde ist, so wie wir als SPM Pfimi da, oder ob es eine Denomination ist, also eine ganze Gruppe von Kirchenverbänden, die zusammengehören und die gleiche Richtung schauen. Und genau da, ganz ehrlich, müssen wir zu uns in dieser Zeit, wo wir stecken, richtig heranschauen. Das hat mich angesprochen an dem Text, warum ich ihn genommen habe für heute, um das abzuschliessen, die Römerbriefreihe. Was könnte bei uns oder was ist bei uns vorhanden, wo die Gemeinschaft unter uns beschädigt oder sogar zerstört? Was ist es, was wir meinen, was der andere glauben sollte oder was er falsch glaubt oder was er falsch denkt, wo ich finde, ich bin richtig, ich bin stark und der andere ist schwach. Und was mich dazu bringt, derart uneins zu sein mit dem anderen, dass ich anfange, mich zurückzuziehen. Fronten habe und sage, also, wenn der kommt, komme ich nicht mehr in Kleingruppen. Oder wenn das so ist, komme ich nicht mehr in Kleingruppen, dann mache ich nicht mehr mit. Ich komme nicht mehr in Gottesdienst. Das eins zieht das andere nach, ich garantiere euch das. Wenn es einmal anfängt, Fronten bilden, wenn es einmal anfängt, dass man innerlich ganze Gruppen von Leuten verurteilt, dann will man nicht mehr Teil davon sein. Dann zieht man sich zurück. Dann geht man aus dieser Gemeinschaft. Und dann kommt eins nach dem anderen. Ich finde die Frage wichtig, wie wir auch heutzutage Diskussionen haben, zum Beispiel, wo ich merke, wie sie aufregen, das Masken tragen. Wenn ich richtig spüre, manchmal, wenn ich angeschaut werde, dass ich so ein Trottel bin, dass ich mich daran halte. Also ich reg mich auch etwa die auf über Masken. Sie stört mich auch schon lange, ich will sie auch schon lange nicht mehr haben. Aber also, dass ich manchmal so wirklich angepöbelt worden bin, dass ich dazu stehe, wir folgen unserer Regierung da drin, wir folgen den Anleitungen. Das hat mich etwa ein bisschen irritiert und verletzt. Wenn man sich aufreiben kann über das Detail vom Glaubensleben, wenn man sich aufregen kann über die Meinung des anderen, der sagt, nein, ich finde das wichtig und ich will, dass du mir hilfst dabei und dich auch daran haltest. Wenn man sich aufregen kann und ganze Chats kann füllen dazu und kann schreiben und sich steigern und steigern und steigern und wüten kann um Fronten schafft. Wie wenn das Leben davon abhängt, von so einem Detail. Das ist genau das Gleiche wie mit dem Essen und dem Trinken und dem Viertigen. Und ich möchte dich einladen, wirklich dir zu überlegen, was hindert dich daran, regelmässig Andersdenkenden zu begegnen? Wo nimmst du dich raus? Wo tust du nicht mehr Anteil nehmen am Leben von einem anderen, nur weil er in deinen Augen irgendwo eine Meinung oder eine Haltung vertritt, die du gar nicht kannst verstehen oder nicht kannst teilen? Und wir sollten uns im Blick auf den Römerbrief da schon auch ein bisschen fragen, was ist vor 2000 Jahren gewesen und wo stehen wir heute in dem Innen? Es ist ein Grundprinzip, dass Glauben nicht allein gelebt werden kann. Es ist ein Grundprinzip, dass wir als Christen einander sind geschenkt worden. Und zwar so, wie wir sind, weil es Sinn und Zweck macht, weil Gott arbeitet, Glauben leben, Gemeinschaft haben und der Welt zeigen, wie gut Gott ist, funktioniert nur in Beziehung zueinander. Nur dort wird es wirklich greifbar und sichtbar. Wir können uns nicht zurückziehen. Wir können nicht Fronten verhärten, ohne dass das wird kaputt gemacht werden, die Gemeinschaft. Und was auffällt, ist ja, dass der Paulus, er spricht nicht die Schwachen an, sondern er spricht die Starken an. Also die von sich sagen, sie seien stark. Der Paulus korrigiert nicht die Schwachen. Obwohl er eindeutig in dem Kapitel hinten sagt, ja, ihr habt recht, ihr Starken. Das Essen und Trinken ist unwichtig im Reich Gottes. Ihr seht es eigentlich richtig, aber wenn ihr damit umgeht, mit eurer Freiheit, wenn ihr umgeht mit den Andersdenkenden, das muss ich kritisieren. Er stellt die Liebe zum Nächsten über die Freiheit von allen Starken. Und das Ziel ist ganz offensichtlich, dass nämlich die echte Liebe zum Bruder oder Schwester im Glauben zum Ausdruck kommt und wieder in den Fokus kommt. Und nicht das Trennende und das geistliche Verständnis oder das Gewissen vom anderen nicht trennen tut. Und er sagt an einer anderen Stelle, wer meint, dass er stark ist, soll schauen, dass er nicht geht. Wer meint, er hat es gecheckt und der andere kommt nicht raus, der steht in der Pflicht, einem anderen zuzulassen, auf ihn zuzugehen, ihn zu lieben, ihn gern zu haben und ihn anzunehmen, um die Fronten bewusst aufzuweichen. Das ist das, was die Starken zu tun haben. Und das ist das Einzige, was er korrigiert. Er sagt nicht den Schwachen, hey, komm mal, stell dir mal auf im Glauben, pack sie jetzt endlich, begreif sie jetzt endlich. Er sagt, die Starken gehen auf die Schwachen zu. Im Vers 17 heißt es, denn im Reich Gottes ist nicht entscheidend, was man isst oder trinkt, sondern dass man ein Leben führt in Gerechtigkeit und Frieden und der Freude im Heiligen Geist. Für mich ist das der Kernsatz. Egal um was das unsere Kirche sich je sollte drehen, egal was uns je könnte auseinandertreiben, das ist der Fokus, sagt der Paulus. Das ist das Zentrum, das ist Reich Gottes. Und nicht essen oder trinken oder eine komische Ansicht von jemand anderem. Wir müssen immer darauf schauen, was uns eint und was uns stärkt, was uns aufbaut, was Freude ist, im Heiligen Geist gut tut. Und er sagt eigentlich in dem Vers zu beten Gruppen, richtet euch aufs Wichtige aus, nicht auf die Nebensächlichkeiten. Keiner von euch ist besser als der andere. Das kommt jetzt, wenn wir genauer heranschauen. Keiner ist besser als der andere. Alle leben aus der Gnade. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, als ich das gelesen habe, ich weiß nicht, wie es in eurer Übersetzung steht oder vielleicht auf dem Schoß haben, aber das ist die Reihenfolge von diesen drei Begriffen. Die ist nämlich nicht zufällig. Gerechtigkeit, Frieden, Freude im Heiligen Geist. Jedes von diesen Elementen hat der Paulus vorher in seinem Brief durchgeschafft. Jedes einzelne. Und in Römer 5, 1 und 2 fasst er es zusammen. Dort steht nämlich, da wir nun durch den Glauben von Gott für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch das, was Jesus, unser Herr, für uns tat. Christus hat uns durch den Glauben ein Leben aus Gottes Gnade geschenkt. in der wir uns befinden. Und wir sehen voller Freude der Herrlichkeit Gottes entgegen. Der fasst das zusammen. Und du hast das auch so gut schon eingeleitet mit dem Abendmahl, mit deinen Worten dazu. Das Reich Gottes lebt von der Gerechtigkeit, die Gott schenkt durch Jesus. Und es lebt vom Frieden. Wir leben von seinem Frieden, wo wir mit Gott haben, dank der Vergebung von der Sünde, dank der Versöhnung mit ihm. Und aus dem heraus fließt uns Lebensfreude zu. Also jetzt wirklich, macht das einmal. Schliesset doch einmal schnell die Augen. Du dich auch. Mal einmal wegschauen von der Glotze oder vom PC und sag Gott bewusst Danke, dass du mich gerecht gemacht hast, Gott, aus Gnade und Liebe. Sag es mal innerlich, oder wenn du willst, auch laut, aber stand mal drin. Danke, dass du mich gerecht gemacht hast, aus Gnade. Danke, dass du mir meine Sünden vergeben hast. Danke, dass es nichts mehr gibt, was mich trennt von dir, Vater im Himmel. Dass wir miteinander Frieden haben und versöhnt sind. Wenn du das machst, ich kann den Tag wieder auftun, auch die Heim. Wenn du das machst, weiss ich, was du für Gefühle bekommst, was in dir vorgeht. Aber ich komme Gänsehaut über. Ich komme Gänsehaut über und ich fange mich einfach an zu freuen. Und all das Gestürm verschwindet. Wo ich gerade darüber nachgrübel und es so wahnsinnig wichtig finde. Und genau das ist die Arbeit, die wir leisten müssen im Umgang mit Andersdenkenden oder sogenannten Schwachen oder Andersglaubenden. Ich muss für mich selber mir täglich bewusst machen, dass ich es nicht verdient habe, gerecht zu sein. Aber ich bin es, weil es mir geschenkt wurde. Und ich stehe in einer Gnade. Ich stehe jeden Tag in dieser Gnade, die Gott hat gegeben. Es ist nicht meine Leistung, es ist Gnade, die mich gerecht macht. Und ich stehe darin, ich darf sie geniessen. Und wenn ich das vor Augen habe, wenn ich mir das bewusst mache, kann ich mich nicht über irgendjemanden erheben. Es geht nicht. Und wenn ich mir dann bewusst mache, ich bin mit Gott versöhnt, zwischen mir und ihm gibt es keinen Konflikt, keine Barriere mehr, ich habe Frieden, es gibt nichts mehr, was meine Beziehung zu Gott kann beschädigen kann, in meinem Verhalten, immer vorausgesetzt, ich möchte diese Beziehung auch nicht beschädigen, dann muss das in mir Freude auslösen. Gott nimmt mich immer an, Gott hat immer Zeit, Gott ist mir immer nahe, Gott liebt mich von ganzem Herzen, Gott lacht über mich, Gott hat gute Gedanken, er hat gute Pläne. Leute, wie kann uns das nicht in Freude versetzen? Und das alles wird auch noch durch den Heiligen Geist, der in uns ausgegossen worden ist. Die Säulen vom Glauben, die werden ständig von ihm bestätigt. Und ständig fließt uns durch den Heiligen Geist Bestätigung von Gott zu. Ja und Amen, es ist so. Ja, du bist mein Kind. Ja, du hast meine Gnade. Ja, du hast Frieden mit dem Vater. Ja, du willst auf deinem Weg Fehler machen, aber das tut die Beziehung zu Gott nicht verhindern. So, das muss Freude auslösen. Und wenn ich aus dieser Position lebe, die ich jetzt gerade beschrieben habe, dann gehe ich anders mit Andersdenkenden um. Und wenn ich aus dem heraus andere eben auch als Begnadete ansehe und aus dieser Liebe heraus handle, aus dem Fluss vom Heiligen Geist heraus handle, dann werde ich immer Gott Freude machen in meiner Haltung und in meinem Handeln. Paulus sagt in Kapitel 15 vom Römerbrief, im ersten Vers, selbst wenn wir einen starken Glauben haben, dürfen wir uns nicht nach uns selbst richten, sondern müssen die Zweifel und Ängste Schwächerer ernst nehmen. Wir sollen uns so verhalten, dass es dem anderen hilft und er dadurch im Glauben ermutigt wird. Ich glaube, es ist nicht so kompliziert, die Haltung einzunehmen. Wenn wir uns freuen über unsere Gerechtigkeit, über unsere Versöhnung und über den Frieden, den wir mit Gott haben. Wenn wir uns auf das fokussieren, wird das auch möglich, was der Paulus von uns hier verlangt, im Namen von Gott. Und dann geht der Paulus, jetzt kann ich in die Ferien rein, dann geht der Paulus mit seinen Grüßen und seinen weiteren zwei Kapiteln, die er noch hat, geht er in seine Reisepläne hinein. Der Paulus hat vor, Geld nach Jerusalem zu bringen, weil die Jerusalemer Gemeinde einen Geldmangel hat. Die haben ja alles verschenkt gehabt. Die haben ja allen geholfen, oder? Die haben ja alles geteilt. Was auch immer alles passiert ist, aber er muss Geld nach Jerusalem bringen, wo alle Gemeinden in der Region zusammengelegt haben. Und dann schreibt er, und er will nachher mit dem ganzen Segen vom Reichtum von Jesus zu den Römern kommen. Das ist sein Ziel. Zuerst nach Jerusalem und dann nach Rom. Ich glaube, einige von uns haben auch gerade Reisepläne. Wer hat gerade Reisepläne in den nächsten Tagen? Darf ich die Hände mal sehen? Wer hat Reisepläne daheim? Halleluja, sagt der Paul. Also der freut sich extrem auf seine Reise. Da, symbolisch habe ich hier einen Koffer gepackt für euch. Ich denke, ihr habt Reisepläne nicht aus den gleichen Gründen wie der Paulus. Und ich glaube, vermutlich haben die meisten von euch eben nicht geplant, das Evangelium irgendwo herzubringen, sondern vielleicht an den Strand zu liegen oder die Berge. Also vielleicht ist das nicht eure erste Intention, die ihr habt. Und vielleicht ist es auch nicht so, dass er wie der Paulus mit dem Esel reist oder zu Fuß unterwegs sind, sondern eher mit dem Flüger oder mit dem Auto oder Zug. Und ich glaube, jetzt sind wir uns eins, wir haben nicht alle den gleich grossen Auftrag wie der Paulus. Und wir haben nicht alle die gleich grosse Salbung. Wir haben nicht alle das gleiche Verständnis, das er hatte, und die gleichen Einblicke in den Himmel, so wie er es erlebt hat. Wenn wir uns auf die Reise begeben, haben wir aber trotzdem etwas ganz Wesentliches gemeinsam. Der Paulus sagt in Römer 8, 11, der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Das ist der Geist, der uns hilft, in der Gemeinde über Mauern zu springen, über Glaubensdenkensunterschied zu springen. Und das ist der Geist, der uns begleitet in unserer Reise und uns hilft, das Evangelium, die Liebe von Gott, die Gegenwart Gottes in unserem Leben, die Gnade, in der wir stehen, überall herzubringen, überall mitzunehmen, überall freizusetzen, wo wir sind. Egal, ob wir mit dem Esel oder Flugi reisen, egal, ob wir am Strand sind oder in den Bergen, egal, ob wir gerade das Gefühl haben, heute will ich eine Predigt ablassen auf dem Sentis oben. Oder ob wir einfach nur sagen, ich will ein Käferli geniessen, im Wald, in einem Restaurant. Wir haben die gleiche Botschaft in uns. Wir haben den gleichen Geist in uns. Wir tragen den gleichen Zugang zu Gerechtigkeit, Frieden und Freude in uns jedes Mal, wenn wir unterwegs sind. Und ich glaube, wir sollten uns das auch bewusst machen. Wenn wir auf Reisen sind, dann heisst Gott mit uns. Und wir können wie der Paulus die ganze Fülle vom Reich Gottes einfach freisetzen, indem dass wir dort, wo wir sind, Menschen lieben. Und die Gelegenheit, wo der Heilige Geist uns stupft und sagt, du segne ihn doch oder segne sie doch, bete kurz für sie. Ob wir das laut oder leise machen, wir setzen die ganze Kraft vom Reich Gottes frei, weil der Geist Gottes in uns lebendig ist. Und vielleicht, wenn wir gerade in besondere Länder gehen, wo wir sagen, oh, was glauben die nur, Himmel nochmal. Ja, dann sollten wir sagen, wir haben aus Gnade empfangen und sie sollen aus Gnade empfangen. Für mich Gott, lass mir sagen, sie für meine Umgebung, überall, wo ich hergehe, wie der Paulus. Amen.